Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Mein Name ist Frank-Gerald Bernhard Pajonk. Ich bin Arzt, Psychiater und Psychotherapeut, Professor für Psychiatrie an der Technischen Universität München, Gastprofessor an der Gregorianer-Universität in Rom. Und was ich über Neujahrsvorsätze denke, ist Quatsch.
Was ist Quatsch? Was Sie denken oder dass die Quatsch sind?
Tatsächlich, dass sie Quatsch sind.
Warum?
Also ich bin ein Freund von Vorsätzen, nicht falsch verstehen, aber das an einem festen Zeitpunkt zwischen 23.59 Uhr und 0.02 Uhr festzumachen, das halte ich für schwierig. Und ich bin auch ein großer Freund davon, nur Vorsätze zu fassen, die auch eine realistische Chance auf Erfüllung haben.
Ich heiße Michael Bort. Bin Mitglied des Jesuitenordens, bin Philosoph, Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München und habe dort 2011 das Institut für Philosophie und Leadership gegründet. Ich, wenn es um Neujahrsvorsätze geht, da halte ich mich an einen guten Spruch aus der Tradition: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und deswegen nehme ich mir, wenn es um Neujahr geht, nehme ich mir eigentlich nie irgendwas vor.
Und was ich über Neujahrsvorsätze denke, ist Quatsch.
Einfach Quatsch. Der Neujahrsvorsatz. Eine Sendung von Andreas Mein.
Was ist nicht schon alles gesagt worden über den Neujahrsvorsatz? Nicht Tag für Tag, aber Jahr um Jahr wird darüber geredet. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, weniger Fleisch, mehr Gemüse. Man mag es kaum noch hören.
Und doch, der Neujahrsvorsatz ist spannender, als man denkt. Jedenfalls dann, wenn man mit philosophischer, mit psychotherapeutischer oder mit theologischer Brille draufschaut. Dann mag er zwar Quatsch sein, aber er erzählt viel über die Conditio Humana. Denn spätestens am 3. Januar sagen die meisten: Es hat nicht geklappt mit meinen Vorsätzen.
Aber womöglich ist der Neujahrsvorsatz hilfreich.
Und ich bin auch ein großer Freund davon, sich etwas zu wünschen. Daraus gleich einen Vorsatz zu machen, finde ich, ich hatte schon gesagt, Quatsch.
Frank-Gerald Pajonk war mal Benediktiner im Kloster Schäftlarn. Auch wenn er nicht mehr ganz dazu gehört, er ist dem Kloster mehr als verbunden. Er lebt dort. Er nimmt an Mahlzeiten teil, an Gebetszeiten, am ganz normalen Leben, sofern es seine psychotherapeutische Praxis zulässt. Darüber hinaus arbeitet er als Seelsorger, genauer als Diakon. Er hat schon viel gesehen und kein Drama in den Psychen und Seelen der Menschen ist ihm fremd.
Würden Sie denn dann sagen, dass es einfacher wäre, wenn man sich dieselben Vorsätze zum Beispiel nach Karneval, also zu Beginn der Fastenzeit, macht?
Das sind alles so außengesetzte
Brauchen wir
Termine,
das nicht manchmal?
Ja, manchmal brauchen wir das.
Bei der Fastenzeit funktioniert es doch oft.
Manchmal ist das hilfreich, genau. Aber letztendlich ist ja die Frage, ist das ein Wunsch, der zum Vorsatz sich entwickelt aufgrund einer eigenen persönlichen Entwicklung oder nur aufgrund eines jetzt willkürlich gesetzten Zeitpunkts? Also ich halte sehr wohl etwas von Vorsätzen, die in einem bestimmten Kontext entstehen und die auch in eine bestimmte Zeit hineingebracht werden, also wo man sich dann auch Raum dafür gibt, dann hat der Vorsatz auch die Möglichkeit, tatsächlich realisiert werden zu können. Ein spontaner Wunsch ist aber noch kein Vorsatz.
Der Neujahrsvorsatz, der hat ja auch, der ein Wunsch ist, der hat ja auch meist mit zwei Gs zu tun, also mit Gesundheit und Gewicht und Rauchen. Das ist zwar kein G, okay.
Also vielleicht liegt es daran, entschuldigen Sie, wenn ich da gleich reingrätsche, dass ich schon sehr lange nicht auf einer Neujahrsparty war, sondern in der Regel das verschlafe.
Sie führen ja das Jahr über auch ein halbwegs diszipliniertes Leben mit Tagen, die sehr früh beginnen, mit Meditation, Gebet, Körperübungen. Was musste denn passieren, dass bei Ihnen so ein Schalter umgekippt ist, dass das keine negativ konnotierten Vorsätze waren, sondern etwas, was Ihrem Wunsch entspricht?
Tja, da fragen Sie mich was. Woher soll ich wissen, wie das gekommen ist, dass es meinem Wunsch entspricht? Ich habe nur festgestellt, für mich ist es richtig. Ich möchte nicht ohne. Das heißt nicht, dass ich nicht mal an einem Tag auch verschlafe oder der Tag anders anfängt oder ich sogar mal auch eine Meditationseinheit auslasse. Aber im Großen und Ganzen halte ich mich daran. Deswegen, weil es mir gut tut, weil ich es möchte. Ich weiß gar nicht, wie ich das näher beschreiben soll. Es sind nicht so sehr Nützlichkeitserwägungen, die bestimmt auch, weil es tut mir gut und ich weiß, dass es mir gut tut und wenn ich es nicht tue, tut es mir nicht gut. Es ist tatsächlich eher eine Haltung, eine Neigung dazu und natürlich kenne ich auch die Situation, dass ich da manchmal ausbrechen möchte, aber ich kehre auch immer wieder zurück.
Das sind natürlich auch Lebensentscheidungen und der Neujahrsvorsatz, um dann nochmal darauf zurückzukommen, der ist oft auch sehr negativ konnotiert. Ich will etwas nicht mehr machen, ich will auf etwas verzichten. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, weil Sie gerade beschreiben, ich möchte das und ich möchte nicht etwas nicht.
Also erstens finde ich ganz wichtig, dass Sie sagen, es ist eine Entscheidung. Grundsätzlich mag ich Entscheidungen dann besonders, wenn sie wirklich etwas entscheiden und das Ganze dann auch eine Verlässlichkeit, Transparenz und Zuverlässigkeit hat.
Entscheiden im Sinne von unterscheiden.
Genau.
Trennung.
Trennen, genau, ja. Und tatsächlich ist das, was ich mir als Vorsätze nehme, häufig etwas, was mit einer Steigerung durchaus meiner Lebensfreude, meiner Lebensqualität, vielleicht sogar des Lustempfindens verbunden ist, ja. Was für andere vielleicht erstmal merkwürdig und oder einschränkend wirkt, aber die meisten Vorsätze, die ich treffe, haben etwas mit Lebensfreude zu tun.
Und dann bedeutet es üben, üben, üben.
Genau so.
Das ist dann aber auch ein Vorsatz, aber ein anderer.
Richtig.
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und deswegen nehme ich mir, wenn es um Neujahr geht, nehme ich mir eigentlich nie irgendwas vor.
Das heißt, Sie finden Vorsätze putzig bis albern oder sogar gefährlich, also Neujahrsvorsätze?
Gefährlich wäre vielleicht etwas übertrieben, aber es ist tatsächlich eine Gefahr in Neujahrsvorsätzen, wenn man sich irgendwas vornimmt und dann irgendwie nach ein paar Wochen, im besten Fall nach ein paar Monaten merkt, dass man das dann doch nicht durchhält. Kann es passieren, wenn das Jahr um Jahr um Jahr passiert, dass man den Eindruck hat, die eigene Willenskraft sei am Boden und dann ganz aufhört und sich gehen lässt. Von daher kann, deswegen auch der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, kann das tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Selbstverständnis und dem eigenen Selbstbild geben, wenn man sich irgendwelche fantasievollen Vorsätze macht, die man dann doch nicht einhalten wird.
Gilt das überwiegend für Neujahrsvorsätze oder gilt das für Vorsätze generell?
Also ich kenne zu wenig Menschen, die sich ernsthaft Neujahrsvorsätze machen, aber man liest ja immer wieder, dass also Fitnessstudios also am Anfang des Jahres viele neue Anfragen bekommen und dass die Leute dann da doch nicht weiter ins Studio gehen. Also von daher vermute ich, dass es vor allen Dingen mit Vorsätzen zu tun hat, die man sich zum neuen Jahr vornimmt.
Michael Bort hat auch viel mit Menschen zu tun, vor allem mit solchen, die sich schon viel vorgenommen und einiges erfolgreich umgesetzt haben. Der Jesuit bietet Seminare, Retreats an, unter anderem für Topmanager.
Das große Problem ist, dass viele Vorsätze, die Menschen sich fassen, dass die ja der Sache nach gut und richtig sind. Also das ist ja gar nichts dagegen zu sagen, dass man sportlicher wird, dass man irgendwie mehr Zeit für sich selbst hat, dass man mehr meditiert, dass man mit Rauchen aufhört. Also you name it, ja, gar keine Frage. Aber die Frage ist, haben wir eigentlich wirklich genügend motivationale Kraft, diese Vorsätze durchzuhalten? Oder wäre es ganz nett, wenn wir halt ein bisschen anders wären und ein bisschen weniger Alkohol trinken und ein bisschen sportlicher wären. Aber im Grunde fehlt uns das innere Bild, die innere Motivation dazu, diese Dinge wirklich zu machen. Denn die große Frage ist, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir aufhören zu rauchen, wenn wir nicht zum Beispiel ernsthaft gesundheitlich gefährdet sind? Einfach nur zu wissen, dass Rauchen nicht gut für die Gesundheit ist, reicht als Motivation nicht aus, zu sagen, jetzt höre ich halt auf. Dann kommen wieder nette Szenen, ist man mit seinen Kumpels oder seinen Kollegen im Gasthof und dann fließt das Bier und dann geht man vor die Tür und raucht und die netten Leute sind halt draußen vor der Tür, die weniger netten, die bleiben sitzen und dann steht man auf und geht mit und raucht mit, ja, weil da die Motivation da ist.
Wie arbeite ich denn an meiner inneren Motivation? Das heißt ja, ich müsste mir den Vorsatz machen, an meiner inneren Motivation zu arbeiten.
Ja, man muss sich fragen, warum will ich das eigentlich wirklich? Selbst wenn es vielleicht theoretisch richtig wäre, es hängt mit meiner Persönlichkeit nicht zusammen, mit dem, was mich eigentlich als Mensch wirklich leitet.
Michael Bort, geboren 1960 in Hamburg, hat nach dem Zivildienst in einem Heim für körperbehinderte Kinder zunächst Theologie studiert, dann Philosophie. 1988 trat er in den Jesuitenorden ein. Viele Jahre arbeitete er an der Jesuitenhochschule in München, war zeitweise ihr Präsident.
Seine Bücher haben Titel wie »Die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen – Spiritualität in Zeiten des Umbruchs« oder »Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen – Vom Mut zum selbstbestimmten Leben«.
Auch Bort führt, jenseits von Neujahrsvorsätzen, ein diszipliniertes Leben mit Tagen, die sehr früh beginnen, mit Meditation, Gebet, Körperübungen. Auch an ihn also die Frage:
Was musste bei Ihnen passieren, dass der Schalter quasi umgekippt ist? Also ich vermute mal, es war nicht Neujahr.
Das war tatsächlich die Erfahrung, dass mich die Meditation als Mensch in eine Richtung verändert, die ich total positiv fand für mich. Da gibt es ja auch mittlerweile viele Studien darüber, über die Wirkungen der Meditation. Und das beginnt damit, dass man merkt, man ist viel aufmerksamer bei den Dingen und endet damit, dass man eine tiefere und größere Liebe anderen Menschen gegenüber und zum Leben und zur Natur, eine größere Verbundenheit merkt. Diese positiven Effekte, die ganz eng damit zusammenhängen, wie ich selber eigentlich leben möchte, die sind das gewesen, was mich motiviert, dann manchmal eben auch zu sagen, ich tue das mit ein bisschen Disziplin dahinter, ja.
Disziplin. Aber was tun, wenn es genau daran fehlt? An diesem Punkt beißt sich die Katze in den Schwanz oder der innere Schweinehund beißt sich in den Schwanz.
Wie kann es gelingen, dass ich den inneren Schweinehund überwinde?
Oh je, dazu gibt es haufenweise psychologische Ratgeber, die zumindest bei mir allesamt nicht wirklich funktionieren. Ich sollte mehr Sport treiben. Ich weiß, dass es wirklich gut für mich wäre. Ich weiß, dass ich das in der Vergangenheit getan habe. Ich weiß, dass es mir gut getan hat, dass es mir sogar Freude bereitet hat. Ich tue es nicht. Ja, ich habe einen ganzen Katalog an Maßnahmen, wie ich versucht habe, diesen Schweinehund zu überwinden. Jeder hat da, glaube ich, seinen ganz persönlichen eigenen Weg. Also wenn es bei mir zum Beispiel um Sport geht oder überhaupt um etwas, wozu ich mich aufraffen muss und den Schweinehund überwinden muss, dann ist es für mich unglaublich wichtig, dass da noch jemand anders ist, der auf mich wartet, der mich mitnimmt. Also zu zweit mache ich sowas gerne. Das gilt auch für unangenehme Tätigkeiten, die ich herausschiebe, solange bis sie eigentlich schon längst vom Schreibtisch gefallen sind und dort eigentlich ganz viel Unheil angerichtet haben. Für mich ist es wichtig, dass dann jemand da ist. Als den Schweinehund kann ich am leichtesten überwinden, wenn ich Hilfe, Unterstützung habe, selbst wenn der Betreffende gar nichts sonst macht, sondern einfach nur anwesend ist.
Mir geht gerade, während ich Ihnen zuhöre, durch den Kopf, dass es vielleicht auch ganz geistreich wäre, den Begriff des Neujahrsvorsatzes, den vielleicht auch gar niemand mehr benutzt, wir wissen es nicht, Sie verschlafen die Nacht, ich weiß es auch nicht so genau, aber nehmen wir mal an, es gibt diesen Begriff noch, vielleicht sollten wir ihn dann ersetzen durch Pause, weil in der Pause kann etwas mit mir passieren, während beim Neujahrsvorsatz steht mein eigener Wille im Zentrum.
Klingt für mich super einleuchtend, ja? Eine Pause zu machen vom bisherigen, ermöglicht, in einen Abstand zu gehen und dann lässt sich ein Vorsatz erst möglicherweise wirklich treffen, ob aus dem Wunsch, den man hat, dann wirklich ein Vorsatz wird. Es klingt natürlich auch überhaupt nicht so negativ, auch für einen selbst in der Wahrnehmung, oh Gott, jetzt habe ich mir was vorgenommen und jetzt habe ich schon nach 3 Tagen halte ich das nicht durch. Wenn man das als Pause deklariert, wie soll man sagen, übt man viel weniger Druck auf sich selbst aus.
Dann kann es auch gelingen.
Und dann kann es viel besser gelingen. Und eine weitere Möglichkeit, damit umzugehen, ist ja der Humor. Ich weiß nicht, wer Mark Twain, also Mark Twain kennen wahrscheinlich die meisten, aber Dass er ein begnadeter Aphoristiker war, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und er hat diesen schönen Satz gesagt, mit dem Rauchen aufzuhören ist fabelhaft einfach. Ich habe es mehr als 100 Mal geschafft.
Sehr schön. In Abstand gehen, haben Sie eben formuliert. Das ist ja auch eine Haltung, die diese inneren Begierden, die einen im Griff haben, die so ein bisschen in die Ecke stellt. Und dann kann man sich ja vielleicht auch sogar amüsieren über die oder mit Mark Twain über diese Begierden lachen, wenn man in Abstand zu ihnen gerät.
Genau so. Also der Abstand, das etwas distanzierte Draufschauen ermöglicht den Humor oder die feine Selbstironie, das über sich lachen können. Und wenn das gelingt, dann ist man plötzlich viel mehr auf der Ebene der inneren Freiheit, in der es möglich ist, es zu tun oder zu lassen. Diese Art von Freiheit übt viel weniger Druck auf einen aus, jetzt einer selbstgemachten oder fremdgestellten Erwartung genügen zu müssen.
Wenn Frank-Gerald Pajonk von innerer Freiheit spricht, dann ist der benediktinische Psychotherapeut dem Jesuiten Michael Bort sehr nahe. Innere Freiheit, das ist auch der Kern der jesuitischen Spiritualität.
Welche Rituale, welche Tagesroutinen sind Ihnen so wichtig geworden, dass Sie die auch anderen wünschen würden?
Ja, ich würde mir schon wünschen, dass die Menschen sich Zeit für sich selbst nehmen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den ich ganz entscheidend finde. Also nicht nur einfach sich in die Arbeit stürzen und nicht nur einfach Zeit mit der Familie verbringen, sondern auch ritualisiert Zeiten für sich selbst. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Das kann so ausschauen. Ein Freund von mir, der fährt, bevor er zur Arbeit geht, immer in ein Café und trinkt da seinen Cappuccino in Ruhe allein, denkt nochmal an den Tag, der vor ihm liegt, guckt, wie ist er eigentlich so selber drauf, was beschäftigt ihn eigentlich auf einer tieferen Ebene, dass Menschen kommen zu sich selbst. Das wünsche ich vielen. Das kann passieren, dass sie zum Beispiel merken, wie unglaublich müde sie sind. Und dass sie sagen, nee, also heute verzichte ich mal auf was ich eigentlich am Abend vorhatte, bin nicht irgendwo dabei, sondern schaue, dass ich früh ins Bett gehe. In solchen Pausen, in denen wir uns selber wahrnehmen, da können wir viel auch Überraschendes erleben. Und einfach diese Überraschung auch auf einen zukommen zu lassen, bis hin zur Überraschung, dass ich merke, nee, also eigentlich geht's mir doch wirklich sehr gut. Zwar habe ich viel Stress und mich nerven auch Dinge, ja, aber eigentlich habe ich doch eine große Dankbarkeit dem eigenen Leben gegenüber und dem Zeit zu geben, dieser Dankbarkeit nachzuspüren. Das kann eben auch sehr, sehr wertvoll sein, ja.
Jetzt nochmal zurück zum Beginn des neuen Jahres. Wenn Sie sich mal vorstellen, jemand nimmt sich vor, nehmen wir das Beispiel Kuchenstück am Nachmittag, huscht zum Bäcker, Mediziner, erklärt dann dem Kind natürlich, wie viel Zuckerstückchen da so drin sind und dass das nicht gut ist. Das ist so die Ebene des Mediziners, total wichtig. Jetzt so die Ebene des Philosophen, des Seelsorgers. Was kann der beitragen? Wie kommt jemand raus aus der Kuchenfalle?
Also gegen ein Stück Kuchen am Nachmittag würde ich noch nicht irgendwie therapeutisch oder seelsorglich irgendwie, genau. Aber wenn irgendwie klar ist, es ist keine gute Idee, nachmittags ein Stück Kuchen zu essen, ja, dann wäre schon die Frage, was ist die Sehnsucht dahinter? Welche Leere füllt man vielleicht dadurch? Und sich dann zu fragen, ob diese Sehnsucht, ob die nicht auch andere, vielleicht sogar eine tiefere Erfüllung in anderen Dingen haben kann, ja. Das könnte man sagen, ist vielleicht das Positive, wenn die Vorsätze, die wir haben, sehr tief mit unserer menschlichen Sehnsucht verbunden sind, ja, nach Sinn, nach menschlicher Nähe, auch nach Selbstbestimmung, dass es dann Vorsätze sein können, die wirklich in eine ganz gute Richtung gehen, weil sie uns helfen, mehr der zu werden, der wir eigentlich sein möchten. Aber wenn es Vorsätze sind, die im Grunde damit zu tun haben, wie andere mich gerne sehen würden oder was für ein gesellschaftliches Bild ich erfüllen möchte und so weiter, also die eigentlich gar nicht mit meiner tiefen Sehnsucht als Mensch verbunden sind, dann sollte man kritisch diesen Vorsätzen gegenüber sein. Dann fehlt eben auch die motivationale Kraft, ja.
Begegnungen mit Michael Bort und Frank-Gerald Pajonk lösen etwas aus. Wahrscheinlich, weil sie einen ermuntern und die Kraft geben, in sich reinzuhören. Und dann all das zwar ernst zu nehmen, aber nicht zu ernst. Und Frieden zu schließen, auch mit sich selbst.
Wenn das mit den Pausen, mit den Vorsätzen, mit dem in Abstand kommen, wenn das alles nicht klappt, welche Haltung sollten wir, sollte ich, sollte der oder die Einzelne entwickeln, um der eigenen Seelenhygiene willen?
Die Frage ist ja, wie wichtig ist mir dieser Vorsatz? Und das ist vielleicht ein ganz drastisches Beispiel. Ich habe einen sehr guten Freund, einen ärztlichen Kollegen, der mittlerweile verstorben ist. Der war ein ganz starker Raucher. Und er hat es durch zig verschiedene Möglichkeiten nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl er als Folge eine ganz schwere Lungenerkrankung entwickelt hat und dann auch daran letztendlich sehr früh verstorben ist. Was man ihm nicht vorwerfen kann, ganz sicher nicht, und ich habe sehr viele Gespräche mit ihm geführt, ist, dass er es nicht wirklich aus ganzem Herzen gewollt hat. Es ist ihm trotzdem nicht gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und wenige Monate vor seinem Tod hat er sich damit abgefunden und hat gesagt, ich kann es nicht. Ich habe mein Allermöglichstes getan. Ich habe alles, was medizinisch oder sonst wie therapeutisch möglich gewesen ist, versucht. Ich muss feststellen, ich kann es nicht. Ich werde daran sterben. Und ich habe damit jetzt meinen Frieden gemacht.
Also in eine Haltung der Akzeptanz ist er gekommen.
Genau so ist es. Also er hinterlässt eine Frau und hat noch zwei schulpflichtige Kinder hinterlassen. Also er hat einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt. Da war er sich auch klar, aber er war sich eben auch klar, diesen Vorsatz, es war eigentlich ja mehr als ein Vorsatz, da ist es ja dann wirklich um Leben und Tod gegangen, war für ihn nicht möglich umzusetzen. Und tatsächlich ist er dann, trotz all der Trauer und des Schmerzes, hat er dann akzeptiert, dass er daran sterben wird. Und das hat ihn, das kann ich sicher sagen aus den Gesprächen mit ihm, das hat ihm dann trotz aller Unruhe, was mit seiner Familie ist und was er denen damit angetan hat, hat ihm dann die nötige Ruhe gegeben, um dann auch in Frieden gehen zu können.
Um jetzt nicht zu traurig zu enden zu Beginn eines neuen Jahres, was für einen Umgang mit Neujahrsvorsätzen wünschen Sie uns abschließend?
Einen ganz charmanten, einen ganz humorvollen, ja, einen leicht selbstironischen Umgang mit Neujahrsvorsätzen. Ja, seien Sie nicht zu traurig, wenn es nicht gelingt. Ja, freuen Sie sich, dass Sie Wünsche für die Zukunft haben. Und wenn Sie es ganz wirklich ernst meinen, sich wirklich entscheiden, das zu tun, dann bereiten Sie, gerade wenn es um Dinge geht, die tatsächlich die eigene Gesundheit betreffen oder erhebliche Veränderungen in der Lebensführung mit sich bringen würden, bereiten Sie es gründlich vor, damit es auch eine echte Chance hat, ein Erfolg zu werden.
Frank Gerald Pajonk, Psychiater, Psychotherapeut, Theologe, Diakon und Gastprofessor an der Gregoriana der Päpstlichen Universität in Rom. Danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
Herr Mein, ein gutes neues Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön.
Einfach Quatsch. Der Neujahrsvorsatz. Eine Sendung von Andreas Mein. Es sprachen Gregor Höppner, Claudia Urbschert-Minges und der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Philipp Brühl. Redaktion Christian Röther und Andreas Mein.